Wenn ich wirklich an Gott glaube und verstanden habe, was er mir zu bieten hat, dass er mir meine Sünden vergeben hat, dann heißt es eigentlich nur noch von meiner Seite aus, diese Beziehung zu bekräftigen und mich eben taufen lassen, zu lassen. Und wir haben das, Gott sei Dank, letzten Sonntag erleben dürfen, in dem Taufgottesdienst, wo sich 4 junge Menschen haben taufen lassen und die nächsten stehen schon wieder in den Startlöchern. Also wir planen schon für Juni das nächsten Taufgottesdienst, weil schon wieder 5 da sind, die sich gerne taufen lassen wollen. Aber was hat das mit der Gemeinschaft unter uns heutzutage zu tun? Wenn wir den Text ansehen, heißt es dort nur, das Wort wurde gepredigt und Menschen kamen zum Glauben. Wir finden da nirgendwo eine Gottesdienstform, eine Liturgie, die zu befolgen ist in einem Gottesdienst. Wir sehen keine besonderen oder spektakulären Gottesdienste oder Aktivitäten. Nein, das Einzige, was da steht, das Einzige, was besonders ist in diesem Text, ist, dass sie fest in der Lehre geblieben sind und in der gegenseitigen Liebe und dass sie alles geteilt haben. Sie predigen nicht nur, sondern sie leben das, was sie predigen. Und Jesus, wie es im Vers 47 steht am Ende, er führte hinzu, die täglich zum Glauben kommen sollten. Und damit das heutzutage weiterhin geschieht, sind wir aufgefordert, dort zu predigen, wo wir uns befinden. Nicht nur von hier vorne an einem Sonntag, sondern dort auf meinem Arbeitsplatz, in der Schule, bei meiner Nachbarschaft und eben nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Es geht nicht darum, hier in dem Text steht, dass sie jeden Tag zusammen lebten, also jeden Tag zusammen waren, aber es geht nicht darum, eine abgetrennte christliche Gemeinschaft zu werden, dass wir uns jetzt irgendwo ein Land kaufen und dann dort einfach nur noch als eingeschworene Glaubensgemeinschaft zusammenleben. Nein, aber dort, wo ich lebe, dort muss ich das Wort mit meinen Worten und mit meinen Taten predigen. Und jeden Tag wird nämlich Gott dann dadurch auch wirklich hinzufügen, wer gerettet werden soll. Und dabei müssen wir uns bewusst machen, dass nicht meine Predigt von hier vorne oder auch nicht, wenn wir zu Hause mit den Nachbarn oder sonst was über Gott reden, die Herzen erreichen werden, sondern der Heilige Geist ist derjenige, der dann den Verstand öffnet, das Herz öffnet, um wirklich das Evangelium zu verstehen. Und dies führt uns dann zu einem wirklichen Leben in Gemeinschaft. Das Leben in Gemeinschaft war damals klar definiert. Und das ist etwas, was mich auch hier beeindruckt. Jeden Tag ging sie in den Tempel zum Beten, und danach gingen sie in die Häuser, aßen gemeinsam und teilten das Brot miteinander. Sie teilten einfach alles. Ich bin wirklich beeindruckt. Denn ich glaube nicht, dass die Menschen damals viel anders waren als wir. Ich glaube, auch die mussten arbeiten. Und die hatten bestimmt keine 40-Stunden-Woche oder 37,5-Stunden-Woche. Und trotzdem gingen sie jeden Tag in den Tempel zum Beten. Und danach gemeinsam in die Häuser. Und auch, dass sie diese Besitztümer verkauft haben, um alles miteinander zu teilen. Auch das war bestimmt nicht für jeden einfach. Bestimmt haben auch damals viele überlegt, muss ich das jetzt machen? Aber das war in dem Moment für die nicht wichtig. Sie waren so glücklich, Vergebung und ewiges Leben erlangt zu haben, dass das, was sie wollten, einfach wirklich ist, dieses gemeinsam auszuleben. Dieses jeden Tag gemeinsam zu genießen. Einfach diese Gemeinschaft beizubehalten. Und all denjenigen, die eben noch nicht an Gott glaubten, das auch vorzuleben. Und klar, sie dachten nicht, dass es noch über 2000 Jahre dauern würde, bis Jesus wiederkommt. Die meisten von denen haben gedacht, sie werden noch in ihrem eigenen Leben die Wiederkunft Jesu erleben. Aber diesen Wunsch, Gemeinschaft zu haben, diesen Wunsch, das Wort Gottes weiterzugeben, das war in ihnen fest verankert. Kommt uns das nicht auch bekannt vor? Lasst uns für einen ganz kurzen Moment einfach mal überlegen, wie war das, als ich zum Glauben gekommen bin? Wollten wir es in dem Moment nicht auch jedem weitergeben? Hatten wir nicht dieses brennende Herzen zu sagen, hey, ich habe was entdeckt, was auch dir gut tun kann? Und wollten wir dann nicht jeden Gottesdienst mitnehmen und jede Veranstaltung in der Woche, haben wir nicht erwartungsvoll immer gewartet, oh, wann ist die nächste Veranstaltung? Ich weiß es noch von mir, dass ich die ganze Woche immer auf den Samstag gewartet habe, damit ich zur Jugend kommen kann. Damals war in der Woche Gebetskreis, aber ich muss zugeben, ich war da ziemlich jung und manchmal bin ich im Gebetskreis dann eingeschlafen. Vor allen Dingen, wir haben damals noch wirklich auf den Knien gebetet, also nicht so wie heute bequem im Stuhl, sondern wir haben uns wirklich hingekniet und als 10-, 11-, 12-jähriger Junge, dann bin ich manchmal eingeschlafen. Und die haben das dann schon gemerkt, weil ich dann mittendrin wach geworden bin und anfing zu beten und irgendjemand anders habe ich dann dabei unterbrochen. Aber trotzdem, es war in mir ein brennendes Verlangen. Und jetzt, nach vielen Jahren des Glaubens, habe ich immer noch diesen brennenden Wunsch, andere zu treffen, anderen von dem Wort Gottes zu erzählen, Gemeinschaft zu haben mit anderen Gläubigen, oder reicht mir jetzt eine Veranstaltung pro Woche? Ich wiederhole, die erste Gemeinde damals traf sich jeden Tag. Jeden Tag. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das eben ein Zeugnis war für die Leute um sie herum, für die Leute, die Gott noch nicht kannten. Weil die sich bestimmt gefragt haben, was ist da so Besonderes, dass die sich jeden Tag treffen und dann alle gemeinsam, vielleicht nicht alle in einem Haus, weil so groß waren bestimmt die Häuser nicht, aber trotzdem haben sich dann verteilt und weiterhin Gemeinschaft gefeiert. Und das hat die bestimmt neugierig gemacht. Und ich sage nicht damit, dass ich nur ein guter Christ bin, wenn ich mich nur mit Christen umgebe oder wenn ich keine Versammlung verpasse. Nein, weil wenn ich mich nur mit Christen umgebe, wie sollen dann die anderen das Wort Gottes hören? Also natürlich muss ich Gemeinschaft und soll ich Gemeinschaft auch zu Nichtgläubigen haben. Wenn ich aber meine nichtchristlichen Freunde sehe und ich aber dann meinen Glauben nicht ausspreche und nicht lebe, dann können sie auch nicht neugierig werden. Dann können sie auch nicht das Wort hören. Und dann können sie auch nicht zum Verständnis des Evangeliums kommen. Und dann steht hier, sie brachen gemeinsam das Brot. Gemeinsam das feiern, was uns Jesus als Erinnerung gelassen hat. Etwas, was wir auch heute Morgen tun werden. Und wisst ihr, diese Symbole zeigen auch Gemeinschaft. Genauso wie das Kreuz, Gemeinschaft zu Gott hin und Gemeinschaft untereinander. Und seid mal ehrlich, habt ihr das mal versucht, zu Hause alleine Abendmahl zu feiern? Also ich fand es sogar schon komisch, ich habe es zwar nur einmal gemacht, weil ich sonst eigentlich immer trotzdem hier war, aber zur Corona-Zeit, wo die Gottesdienste ja komplett online waren, das eine Mal, wo ich dann mit meinen Eltern und dann vor dem Fernseher, mir kam es komisch vor. Weil was hat das mit Gemeinschaft? Gut, wir waren 6 Leute dann zu Hause, dann hast du ja noch mal so ein bisschen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere komplett alleine zu Hause saß. Und das ist doch nicht Gemeinschaft. Und deswegen hat Jesus diese Symbole auch dagelassen, damit wir wirklich gemeinsam an ihn denken. Und auch hier sehen wir einen Unterschied. Sie brachen jeden Tag das Brot und feierten gemeinsam. Wir lesen im Vers 46, ich lese es nochmal vor. Jeden Tag versammelten sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und reinem Herzen. Und das beeindruckt mich auch, weil sie jubelten. Sie waren Freude, die hatten Freude im Herzen, dass sie diese Gemeinschaft feiern konnten. Wir feiern das Abendmahl als Zeichen von dem, was Jesus für uns getan hat. Und sie suchten jede Gelegenheit, um das gemeinsam zu tun. Wir als Gemeinde Hannover-Linden sind so ein bisschen in der Gesamtgemeinde dafür berühmt, dass wir jede Gelegenheit suchen, um irgendwie zusammen zu essen, um zu feiern. Aber die haben jede Gelegenheit gesucht, um zusammen das Mahl des Herrn zu feiern. Und das beeindruckt mich. Dies ist etwas, was wir auch heutzutage leicht tun können, um das Evangelium den Leuten beizubringen, die das nicht kennen. Gemeinschaft in unseren Häusern zu haben, uns gegenseitig einzuladen und Menschen dann auch einzuladen, die noch nicht an Gott glauben, die das Evangelium noch nicht kennen. Gibt es eine bessere Möglichkeit zu zeigen, dass uns jemand wichtig ist, als wenn wir ihn zum Essen einladen, zu uns nach Hause? Und ich meine jetzt natürlich nicht, dass wir zwischen den Mahlzeiten, also zwischen dem Essen und nachher dem Kaffee trinken und so, denen eine Predigt unbedingt vorhalten müssen. Aber mit unserer inneren Einstellung, mit einem einfachen Gebet vor dem Essen, zeigen wir schon, was wichtig ist für uns. Wir hatten, als unsere Kinder noch klein waren, hatten wir in der Ferienzeit einen der besten Freunde von meinem Sohn, hatten wir eine ganze Woche lang bei uns zu Hause. Und egal, ob einer von uns dabei war oder nicht, vor dem Essen, vor dem Abendessen, vor dem Frühstück, wurde immer gebetet. Und als dieser Junge nach dieser einen Woche wieder nach Hause ging und das erste Mal dann wieder saßen die dann als Familie zusammen am Tisch, dann wollte der Vater loslegen und dann sagte der Junge: Papa, wir müssen doch vor dem Essen beten. Das haben wir bei Marcelino auch immer gemacht. Ich muss sagen, es hat nicht lange gehalten. Aber trotzdem, mit solchen kleinen Gesten zeigen wir unseren Glauben, zeigen wir, was uns wichtig ist und können auch andere Leute damit beeindrucken. Unsere ehemaligen Nachbarn von der Walderseestraße, die beide jetzt schon heimgegangen sind, haben das auch immer wieder gelebt. Sie haben jahrelang, bis kurz bevor dann Emil krebskrank wurde, haben sie im neuen Land mitgearbeitet. Und ich habe es erst Jahre später erfahren, die haben immer zu Heiligabend 1-2 Leute von der Szene mit nach Hause genommen zum Essen. Gelebter Glaube. Nicht nur auf die Straße gehen und sagen, Jesus hat dich lieb, sondern wirklich gelebter Glaube. Jesus hat diese Symbole hinterlassen, damit wir uns beim Abendmahl gemeinsam daran erinnern können. Und Jesus selber hat ja dieses Ereignis, dieses Abendmahl, ja nicht so einfach auf einmal gemacht, sich abgesondert, sondern es war mittendrin in einem Abendessen. Es war mittendrin in einem Abendessen. Und deswegen steht auch hier, dass diese erste Gemeinde das genauso gemacht hat. Die haben gemeinsam gegessen und gemeinsam dann das Abendmahl gefeiert. Ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, José und Lolli, als José noch Pastor war, haben oft, gerade nach Abendmahlgottesdiensten, Leute besucht, die wegen Krankheit oder so nicht mehr in den Gottesdienst kommen konnten und haben mit denen das Abendmahl gefeiert. Es hängt nämlich nicht davon ab, von welchem Ort, dass wir an einem besonderen Ort sind, in einem Gemeindehaus oder an einem besonderen Tag, sondern es hängt davon ab, wie meine innere Einstellung zu meinem Glauben ist und zu diesen Symbolen. Und deswegen können wir das auch mit dem gehobenen Respekt auch in unseren eigenen vier Wänden feiern. Gerade mit Leuten, die sowas vielleicht nicht kennen. Gerade mit Leuten, die vielleicht keine Beziehung auch zum Abendmahl haben. Warum nicht auch zu Hause? So, wie die das auch gemacht haben. Und dann kommt etwas, was mich, ja auch, ich meine, alles, was ich bis jetzt gesagt habe, beeindruckt mich einfach in diesem Text. Aber die Quelle der Macht, nämlich das Gebet. Im Vers 42, ich lese es nochmal vor, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Und Jesus gibt uns auch ein Versprechen über das gemeinsame Gebet. Im Matthäus-Evangelium, Kapitel 18, die Verse 19 und 20, da steht es: Aber auch das versichere ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde gemeinsam um irgendetwas bitten, wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich selbst in der Mitte. Es ist klar, die Handlungshoheit liegt bei Gott. Wir müssen das Wort Gottes predigen, wir sollen beten, wir sollen Gemeinschaft haben, aber handeln tut natürlich Gott. Wenn es sein Wille ist, um das, was wir beten, wird es uns geben. Wenn es nicht gibt, dann ist es, weil es nicht sein Wille ist und er weiß, dass es nicht gut ist für uns. Aber wir kennen die Geschichte von Abraham, der mit Gott um Sodom und Gomorra feilscht. Jetzt wisst ihr, woher dieses Feilschen in den Märkten kommt. Hat Abraham erfunden. Aber nein, im Ernst. Gott merkt, für Abraham ist es wichtig. Und Gott lässt sich darauf ein. Und wenn er merkt, dass auch für uns etwas wichtig ist, dann handelt Gott auch da sensibel. Und wir kennen auch die Geschichte von der Frau, die schreiend hinter ihm herläuft, sich vor seine Füße wirft, damit die Tochter gesund wird. Und auch da macht er das. Sollten wir dann nicht, wenn wir diese Beispiele auch in der Bibel haben und wenn wir an die Worte Jesu glauben, sollten wir dann nicht auch denken, hey, ja, das gemeinsame Beten ist eine Kraftquelle, ist eine Machtquelle. Ich weiß, dass bestimmt jeder von uns zu Hause betet. Ich weiß, dass viele vielleicht auch auf der Arbeit beten. Ich habe auch schon öfters gehört von Leuten, die dann, wenn sie spazieren gehen, am Beten sind. Und natürlich ist es gut, aber das gemeinsame Gebet ist eine Kraftquelle. Und deswegen versammelten sich die ersten Christen jeden Tag zum Gebet, denn sie wussten, dass im gemeinsamen Gebet Kraft liegt. Und ich muss sagen, ich fand das jetzt letzten Dienstag, als wir zum ersten Mal den deutsch-spanischen Gebetskreis zusammen hatten, ich fand es richtig schön. Natürlich, wenn wir jetzt in der Relation das vielleicht sehen würden, von knapp 200 Mitgliedern, nur 16 oder 17, die wir waren, kann man sagen, nicht viel. Aber trotzdem fand es sich schön. Und ich muss sagen, ich verstehe uns Christen heutzutage nicht. Egal, mit wem ich von anderen Gemeinden rede, im Raum Hannover, bundesweit oder auch in Spanien, der Gebetskreis ist die Veranstaltung in den Gemeinden, die am wenigsten besucht ist. Warum? Wenn wir lesen, immer wieder in der Bibel, dass das Gebet, das gemeinsame Gebet, eine Kraftquelle ist. Sollten wir das dann nicht ernster nehmen? Sollten wir nicht dann auch im Gebet die Gemeinschaft suchen? Und Jesus sagt sogar auch hier, wenn zwei das Gleiche in meinem Namen betet, dann wird es der Vater denen geben. Also wir haben das Versprechen Gottes. Gott hat uns in diesem kleinen Text viele Werkzeuge hinterlassen, mit denen wir diese Welt beeinflussen können. Gestern war eine Demo gegen rechts. Aber soll ich euch ganz ehrlich etwas sagen? Ich glaube, diese Demo hat nicht so viel gebracht. Es ist gut, dass Menschen auf die Straße gehen, aber ob das die Welt wirklich verändern wird, weiß ich nicht. Aber wir mit unserem Gebet können die Welt verändern. Wir mit unserem Gebet für unsere Nachbarn, mit unseren Nachbarn zusammen, können die Welt verändern. Ich habe es ein paar Mal jetzt erlebt, wo ich Geschwister von uns im Krankenhaus besucht habe und wir uns dann unterhalten haben, dass dann der eine oder andere, der dort mitlag, auf einmal mich gefragt hat, könnten Sie auch für mich beten? Weil die Menschen selber merken, da liegt Kraft drin. Und Gott gibt uns diesen Auftrag. Betet gemeinsam, um diese Welt zu beeinflussen. Und in diesem Text haben wir vier Werkzeuge gesehen. Es gibt noch viel mehr in diesem Text. Könnt ihr zu Hause selber nochmal nachlesen und so ein bisschen euch hineindenken und nachlesen. Aber das Besondere hier dran ist wirklich Gemeinschaft. Die Gemeinschaft unter uns. Fragt mal die Jugendlichen. Hier sind zwei, die bestimmt ein paar Mal dabei waren, wenn die Jugendgottesdienste von der Allianz Gebetswoche waren. Mit 300-400 Jugendlichen zu feiern. Also wenn ich da war, mir ging das Herz auf. Weil ich gemerkt habe, hey, du bist nicht alleine. Wir sind eine große Gemeinschaft und das müssten wir viel mehr zeigen. Und da sind noch einige dabei, auch gerade auch in solchen Events, sind viele, die nicht an Gott glauben, die einfach von Freunden mitgenommen werden. Aber wenn sie dann auf einmal sehen, wow, das sind ja 400 Jugendliche, es sind doch so viele, die an Gott glauben. Ihr wisst, heute, der ist jetzt schon in Hamburg, jetzt fliegen sie gleich ab nach Norwegen. Mein Sohn mit einer größeren Studentengruppe, die dann dort im Campus das Evangelium verbreiten wollen. Und auch da werden sich viele in Norwegen denken, hä, jetzt kommen da irgendwelche Studenten aus Deutschland und Holland, Entschuldigung, Niederlande, heißt ja nicht mehr Holland, und wollen uns etwas bringen? Und auch wenn nur ein einziger in diesem ganzen Campus dort vom Evangelium was hört und es akzeptiert, es annimmt, hat sich diese Reise gelohnt. Und hat sich auch das Beten von uns dafür gelohnt. Und deswegen ist meine Frage zum Schluss an diesem Morgen, wir sehen, wie viele Werkzeuge uns Gott in die Hand gibt, damit wir das Evangelium verbreiten können. Und wir sehen, wie wichtig es ist, die Gemeinschaft unter uns Christen. Wie wollen wir weiter damit umgehen? Der Herr segne uns und gebe uns den Verstand, damit wir die richtigen Schlüsse auch daraus ziehen. Amen.